Ich erzähle dann einfach was so über, dass ich heute Morgen vergessen habe, Katzenfutter vorher zu holen und ich deswegen eine sehr erzürnte Katze hatte, die mich jetzt hasst. Aber das ist auch schön. Ich wette, das interessiert viele.
Auf jeden Fall. Genau, lass uns das Thema wegwerfen einfach und über Katzen reden. Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung sprechen Lara und ich
Hallo.
Mit Caroline Reich. Caroline ist Illustratorin und Comiczeichnerin und hat neulich einen ganz interessanten Blogpost veröffentlicht. Hallo Caroline.
Hallo Carlos. Schön, dass ich hier sein darf.
Wir haben dich eingeladen, weil du neulich einen Blogpost geschrieben und veröffentlicht hast, in dem du mal ein bisschen expliziter über Zahlen gesprochen hast, über Geld, um genau zu sein. Und
genau.
Weil das so ein Thema ist, über das gerne nicht so viel geredet wird, ich das aber durchaus wichtig finde, das auch mal immer wieder mal zu thematisieren, haben wir dich mal eingeladen hier und da wirst du uns ein bisschen später von erzählen, aber stell dich doch bitte erstmal ein bisschen vor, wer bist du eigentlich, was hast du mit Comics zu tun?
Ach, das ist immer so schön, sich selber vorzustellen. Also ich bin Caro, ich bin Illustratorin und ich zeichne in meiner Freizeit Comics und eigentlich nicht nur in meiner Freizeit, sondern auch in der Arbeitszeit, die ich gerade nicht woanders bezahlt kriege und mache einen Comic im Selbstverlag und vertreibe den auf Messen und Conventions und habe auch noch andere lustige Sachen wie Bilder, Illustrationen und Merchandise, was ich alles im Eigenverlag irgendwie vertreibe und mir da versuche, mit einem Standbein aufzubauen. Aber eigentlich mache ich vor allen Dingen Marketing-Illustration und zurzeit koloriere ich für einen anderen Comic und sowas. Das mache ich, das bin ich und das tue ich den ganzen Tag. Ich sitze die ganze Zeit vor meinem Rechner und starre auf Photoshop.
Also arbeitest du komplett digital?
Komplett digital, ja. So alle Jubeljahre mal was Analoges dazwischen, aber das ist dann wirklich eher Freizeit, sonst alles digital.
Okay, du hast jetzt deinen Comic schon erwähnt. Was für ein Comic machst du denn da?
Das ist ein Fantasy-Web-Comic, ein Adventure. Eine ganz klassische Chosen-One-Geschichte eigentlich mit Göttern und Dämonen und einem weiblichen Haupt-Main-Charakter, also die Cosima, die sich darin behaupten muss und nicht so gut darin klarkommt, so wie das meistens ist. Und er läuft seit 2016 online, wird witzigerweise morgen 3 Jahre alt. Das finde ich ziemlich cool. Yeah, Geburtstag! Und ich mache den auch gleichzeitig, gibt's den halt auch als Print, weil ich das cool fand, auch was Gedrucktes in der Hand zu haben. Und der läuft halt online und Print parallel immer mit. Da kommt immer ein Band im Jahr und dann theoretisch bin ich in 3 Jahren mal durch.
Aha, und wie ist da so der Output? Wie dick ist so ein Band?
Die haben so im Schnitt so 80 Seiten.
Ja, cool.
Also der erste hatte noch ein bisschen weniger, das waren 50 plus eine Bonus-Story hin, also das waren auch 76 und jetzt gucke ich immer, dass ich mich bei so 80 Seiten ungefähr einpendle plus bisschen, naja, so ein bisschen Konzeptzeug und so, was man immer noch reinpackt, hinten rein und ein paar kleine Gag-Dinger dazu.
Hast du dir die Geschichte vorher komplett ausgedacht oder schreibst du jetzt auch viel im Prozess?
So ein bisschen on the go, also die komplette Storyline, die existiert schon, also auch mit was in jedem Band im Groben passieren soll. Also so, ich weiß, ich kenne das Ende, ich kenne auch die wichtigsten Plotpoints, aber so, ich arbeite mich eigentlich so kapitelweise vor und schreibe dann quasi immer, wenn ein Buch durch ist, setze ich mich dann ans nächste und schreibe dann wieder ein Skript und gucke, wie ich das im Detail in Ordnung bringe. So, also momentan arbeite ich auch am 4. Band gerade. Der sollte eigentlich wieder zur Comic-Con Stuttgart erscheinen. Das wird aber dieses Jahr, glaube ich, nicht klappen. Wahrscheinlich dann so 3 Monate später, weil, ja.
Planst du und denkst du dann eher in Bänden oder in der Webveröffentlichung?
Tatsächlich mehr in Bänden. Also das ist dann immer ein geschlossener Storybogen in sich. Und die Webversion ist immer, die ist so ein bisschen hinten dran. Also am Anfang des Jahres ist die immer weiter als die Printversion. Und dann kommt immer der Comic so auf der Hälfte, also der gedruckte Band. Und dann lade ich eigentlich nur noch Seiten hoch, die ich halt schon habe. und bin dann gedanklich schon im nächsten Band und schreibe dann den und wundere mich dann manchmal so, was ich jetzt gerade an den Seiten noch hochlade und war so, ach ja, das war ja da. Okay. Schon lange. Und also ich denke mehr in Bänden und habe den Webcomic immer ein bisschen im Hinterkopf. Also ich versuche dann wenigstens die Seiten so aufzubauen, dass es dann immer quasi in einer Episode, das sind immer 1 bis 2 Seiten, je nachdem, wo ich den veröffentliche. Also der hat eine eigene Webseite und ich benutze aber auch die ganzen anderen Plattformen, also Tappers und Webtoons und so. Und ich gucke dann halt immer, dass so eine Episode vielleicht mit so einem Mini-Cliffhanger irgendwie aufhört, also so ein Page-Turner in dem Moment, dass das nicht total random ist. So manche Sachen funktionieren ja online dann doch nicht so gut wie im Buch. Mhm. So, wenn du irgendeine Poser-Seite hast, wo irgendwie vielleicht nur mal einer rumsteht, weil sieht cool aus im Buch, aber so, wenn das Wochenupdate ist, das ist schon traurig und dann gibt es meistens noch eine Seite mehr.
Änderst du dann irgendwas an den Seiten, wenn du sie dann nochmal für den Druck fertig machst oder bleibt es genau so, wie es im Webcomic-Form war?
Es bleibt eigentlich genau so, weil ich halt direkt für Print zeichne. Also ich lege die Seiten gleich auf Doppelseitenformat an und zeichne da gleich über einen Bund drüber. Also ich habe immer den Print-Comic im Hinterkopf und exportiere daraus dann eigentlich die Webversion. Und die für Webtoons wird die nochmal aufbereitet, die haben ja dieses Scroll-Format. Und da schneide ich die Panels dann halt nochmal extra aus, dass das mehr in diesem Handy, also dass das halt nicht im Seite, sonst hast du ja Seite für Seite, die geblättert wird und da ist es halt so, dann scrollt man von oben nach unten und also eigentlich nehme ich quasi mein Printbuch und bearbeite das für Web nochmal nach.
Okay. Das Umbauen ist dann wahrscheinlich auch nochmal ein Haufen Arbeit, ne?
Ja, das ist immer Freitagabend immer so meine Beschäftigung, wenn der Wecker klingelt und sagt, so, jetzt musst du Webtoons nochmal updaten und dann so, ja, okay. Setze ich mich dann nochmal hin. Es geht mittlerweile. Ich hab jetzt ganz viele Templates und Actions, wo das alles schon schneller geht und ich dann gleich Vorzeigebilder generiert kriege. Und es ist viel automatisiert mittlerweile.
Das ist gut. Ob sich das lohnt, das mit mehreren Plattformen, darüber reden wir ja gleich nochmal. Aber inhaltlich packst du das dann auch nochmal an, weil ich kenne viele Leute, die sagen, oh, das, was ich vor einem Jahr gezeichnet habe, da bin ich jetzt doch nicht mehr so zufrieden. Hier mache ich nochmal einen Hintergrund neu oder die Hand, die finde ich jetzt nicht mehr so hübsch.
Nee, das bleibt so. Also es hat beim ersten Band, nachdem in der Druckversion, habe ich das Cover nochmal ausgetauscht, nachdem ich die ersten 100 verkauft hatte. Und weil das war nicht mehr schön. Und das war dann halt auch so ein Lerneffekt, den ich dann hatte, wo das zweite Buch da stand. Das war so ein bisschen, also das erste Cover hatte das Problem, du hast gar nicht gesehen, dass das Fantasy war. Da haben alle Leute irgendwie eine Schulgeschichte oder so. Da war die Hauptfigur drauf, aber die hat nichts gemacht. So, und dann dachtest du, ist vielleicht eine Liebesgeschichte oder irgendwas. Und das war es halt nicht. Und das war so ein bisschen irreführend einfach. Und da dachte ich, okay, das sollte ich vielleicht nochmal anfassen. Aber sonst, nee. Also ich habe kurz mal überlegt, ob ich das mache. Weil, ja, natürlich, die Sachen, also gerade die Sachen von 2016, die gucke ich jetzt auch an und denke mir so, könnte ich jetzt besser? Aber ich glaube, wenn ich da einmal mit anfange, dann ist das so ein never-ending cycle und dann höre ich damit nicht mehr auf. Also sage ich einfach, ach, scheiß drauf, ich mach jetzt weiter und irgendwann ist es fertig und dann gibt es was Neues und das ist dann schön. Und damit müssen jetzt alle leben.
Ja, du hast eben ja auch nur begrenzt Zeit und dann doch lieber die begrenzte Zeit für neuen Inhalt ausgeben, anstatt an dem alten ewig rumzudoktern. Und ich meine, es ist ja auch schön, wenn man, finde ich, auch von LeserInnen-Seite ist es schön, wenn man einen Prozess erkennt, wenn man quasi mitwächst an der Story und an den einzelnen Bänden. Deswegen finde ich das voll in Ordnung, wenn man dann auch sagt, nee, ich lasse das jetzt so. Und finde ich eigentlich immer ganz spannend auch. Und
ich habe auch das Gefühl, gerade im Webcomic-Bereich schadet das gar nicht, weil die Seiten sind ja auch alle so aufgebaut, also die ganzen Plattformen, du gehst da hin und du siehst ja eigentlich immer das Aktuelle. Und wenn das gut aussieht, dann ist man ja vielleicht, oder dann liest man die aktuelle Episode, denkt sich, oh, irgendwie cool. Und dann geht man am Anfang und stellt dann vielleicht fest, ist jetzt noch nicht so geil, aber ich bleib mal dran, vielleicht kommt da ja noch was, weil hinten sah es ja okay aus.
Genau.
Ich glaube, das ist ganz, ganz verzeihend eigentlich, dass es nicht unbedingt am Anfang gleich so geil sein muss.
Was ist denn deine Sicht auf Webcomics gerade so generell? Es gibt ja durchaus so die Stimmen, die sagen, das ist so ein bisschen vorbei oder geht nur noch in kurz auf Instagram oder auf den Plattformen, die es dafür so gibt. Aber wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, es hat sich verlagert einfach. Also so, ich finde halt, Webcomic ist in meinen Augen ziemlich lebendig. Also irgendwie, ich lese auch sehr viel. Also eigentlich lese ich fast ausschließlich gerade Webcomics. Aber halt auf den ganzen Plattformen, so halt auf Webtoons, auf Tapas und Lenzin oder so, also die ganzen koreanischen Plattformen und so, die du halt direkt auf dem Handy lesen kannst, die sind ja schon sehr aktiv und groß und die konsumiere ich persönlich auch sehr viel. Und da siehst du halt auch ganz viel natürlich von Leuten, die jetzt keine Professionals sind, sondern die einfach nur ihren Content selber reinstellen. Also es kommt mir sehr lebendig vor. Was glaube ich, zurückgegangen ist, sind so die eigenen Webseiten. Also das merke ich auch. Also ich habe selber auch eine eigene Webseite für den Comic. Und die hat auch ein furchtbares Design, das muss man dazu sagen, dass das nicht so, die habe ich da kurz aufgesetzt und war so, mache ich mal später schön, habe ich nie getan. Und entsprechend, die ist nicht so einladend, wie sie sein könnte. Ich würde auch nicht auf der lesen wollen. Aber ich glaube halt eben, dass so dieses, von wegen, ich bookmarke mir 20, 30 verschiedene Webcomics auf unterschiedlichen Seiten wahrscheinlich ein bisschen zurückgegangen ist, wenn ich doch alles auf einer Plattform haben kann. So aus lauter Bequemlichkeit. So ich gehe ich halt eben online und gucke, was hat Webtoons heute wieder geupdatet. Also meine 10 Sachen, die ich lese, dann lese ich die alle schnell, freue mich drüber und dann gehe ich wieder weiter. Aber ich lese halt fast nichts fremd. Hm. Aber aktiv ist das.
Und was liest du da so? Magst du da ein paar Sachen droppen?
Ich mag Melvinas Therapy, mag ich total gerne. Das ist so ein Horror-Psycho-Dings irgendwas über eine Psychotherapeutin, die irgendwie ihre Klienten alle in Wahnsinn treibt. Und dann Rise from Ashes, das ist was mit einem Poltergeist, die gefangen worden ist und eigentlich wieder zurück in ihr Haus möchte. Also ich lese ganz viel Fantasy vor allen Dingen. Ab und zu rutscht auch mal ein Romance dazwischen, aber es ist eher selten. So, dann Castle Swimmer finde ich gerade ganz niedlich. Das ist irgend so ein kleiner Goldfisch-Meermann, der irgendwie alles in Ordnung bringen soll, laut irgendeiner Prophezeiung, aber gar nicht weiß, wie es gehen soll. Und alle haben Erwartungen und er kann sie nicht erfüllen. Das ist ganz charmant. Und das sind jetzt alles so internationale Sachen. So Endzeit von der Olivia Vivian.
Ach so.
Der steht auch immer noch auf meiner Kaufliste, von wegen, weil gibt es ja auch schon gedruckt, habe ich noch nicht geschafft. Bin ja immer so, schön, dass du es auch hochlädst.
Find ich gut. Ja, siehst du, hatte ich schon gar nicht mehr auf der Pfanne, dass der Webcomic eigentlich angefangen hatte. Stimmt.
Den gibt es tatsächlich auch immer noch als Webcomic. Da ist sie auch. Den
macht sie jetzt gerade aktuell auch auf Englisch, glaube ich, oder? Als Neuerscheinung, kann es sein?
Im Print nochmal? Oder?
Nee, ich dachte jetzt als Webcomic.
Achso, ja, da auf alle Fälle. Nine Stones finde ich auch ganz großartig. Aber das muss man mögen, der ist ziemlich gory.
Und okay.
Ich habe so eine Tendenz. Ja, definitiv.
Ist dein Webcomic auch eher blutig? Würdest du, ab welcher FSK würdest du sagen?
14 sollte man schon sein. Also ich versuche nicht FSK 18 zu werden, aber er hat, also am Anfang sieht er ganz niedlich aus und er hat so Momente. Er hat so Momente und dann, also man denkt es am Anfang nicht, weil es ist alles recht, recht schön, also bunt gehalten und mit Comedy-Elementen und erstmal alles rein und dann hat er aber halt so Peaks, wo man dann so merkt, oh, ist vielleicht doch nicht alles so nett.
Auch. Ja, also ich meine, gerade jetzt in den letzten Seiten ist da ja doch auch was passiert, sag ich mal, wo ich sagen würde, huch,
ja.
Da sollte man vielleicht schon ein paar Jahre älter als 10 oder 12 sein.
Ja, das auf alle Fälle. Also ich gucke auch immer so, ich habe das manchmal auf Conventions, dass ich dann auch gerne mal so kleine Mädchen habe, die den in die Hand nehmen. Da bin ich auch schon, ich glaube, das ist nicht für dich. So, wo ich dann auch frage, wie alt sie sind und
okay.
Ja, also ich denke selber so 13, 14 aufwärts ist okay, aber ja, 10 ist wahrscheinlich schwierig.
Und wie explizit ist es in anderen Dingen? Also gibt ja noch mehr als nur Gewalt und
Katzen.
Und Blut. Genau, wie explizit sind Katzen drin
Katzen,
vor?
Katzen, tatsächlich, es gibt, es kommt meine Handy-Katzen-App vor, wo die gesammelt wurden, die ist tatsächlich storyrelevant für einen Moment.
Sehr gut.
Und, Erotik oder sowas gibt's gar nicht, da haben die aber auch keine Zeit für.
Ja, so Hardcore-Porn geht ja auf amerikanischen Plattformen sowieso nicht, ne?
Nee, tatsächlich nicht. Also man kann's, ich glaube, Tapas kann man Major-Content machen. Mhm. Also Hardcore-Porn nicht. Aber du kannst die Seiten schon hochladen, wenn du die aber dann halt, na wie heißt denn das, Schwarzarbeiten zensierst. So, also dann wird halt jeder Schniepel ausgeblurrt. Und, also da gibt's schon ganz schön viel, wo man auch mal sagt, ja, okay.
Ja, ich glaube, es gibt auch eine Funktion, wo du sie irgendwie ab 18, quasi einzelne Seiten ab 18 markieren kannst, wo man dann entweder
genau,
verifiziert werden.
Genau, das muss man eh, also Also jetzt gerade auch die letzten Seiten, die ich da hatte, die musste ich halt auch markern, weil die sind da ja auch schnell mal, also ich hatte das mit einem anderen, das ist die Königin der Nacht, das ist so ein One-Shot, den ich mal gemacht habe, und da gibt's am Ende eine Szene, wo sie auch wem im Bett landet, aber es ist alles überhaupt nicht, also es ist nicht explizit überhaupt nicht, aber da gibt's halt ein Panel, wo sie dann anschließend oben ohne rumliegt. Und das sind winzige, winzige Schwarz-Weiß-Nippel. Und prompt wurde ich da gefleckt von wegen, wie könnte ich nur? Und ich war nur so, die machen doch nicht mal was, sie liegen nur rum, wo ist jetzt das Problem? Aber
ja, siehst du das als Problem, dass diese Plattformen da so unterschiedlich sind, beziehungsweise dass da die amerikanischen Plattformen eben diese Einschränkung haben?
Ja, nicht unbedingt als Problem. Ich finde es manchmal ein bisschen lächerlich, muss ich sagen. So. Also ich find's in Ordnung, dass es jetzt kein Hardcore-Zeug gibt. Also das ist schon in Ordnung, weil du ja auch viele Kinder hast. Aber jetzt gerade so in dem Beispiel, ich finde halt nicht, dass man nackten Busen einfach mal, der halt wirklich nicht, der war nicht in einem erotischen Kontext da mehr. Der lag halt einfach nur so rum. Der Busen lag da so rum, genau. ich weiß nicht, das finde ich insofern schwierig, weil das irgendwie auch so ein Bild vermittelt, von wegen, das ist jetzt irgendwie obszön oder darf man nicht. Und, ja.
Ich meine, es gibt ja zum Glück die Möglichkeit, auch auf nicht-amerikanischen Wege zu veröffentlichen, aber ich meine halt, dass dadurch, dass diese Plattformen schon eher die größeren sind, dass man dann dadurch, wenn man das nicht tun würde, also gar nicht, wahrscheinlich schon so ein bisschen eine Leserschaft verliert, oder?
Ja, denke ich auch. Also ich glaube halt auf gerade den internationalen Markt, wenn man auf den gerne ein bisschen möchte, und ich würde das halt gern, weil die Leserschaft einfach viel größer ist. Also du kannst ja hier bei uns, naja, es gibt ja MyComics und Animex. Animex ist immer noch ganz aktiv, finde ich.
Ach, gibt's das noch?
Jein. Also es wird immer noch entwickelt und betreut und die versuchen auch immer mal wieder einen Relaunch irgendwie zu machen im Sinne von das attraktiver zu gestalten, auch für Leute, die halt mehr auf Facebook und so unterwegs sind, dass das modern wird. Da arbeiten sie dran mit, naja, so muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das so erfolgreich ist. Aber tot ist sie eigentlich nicht. Ich glaube, die wächst nicht mehr und die ist auch sehr zurückgegangen. Aber da gibt es so einen ganz harten User-Kern, der einfach noch da ist und der nicht abhaut. So, also ich weiß nicht, was denen passieren soll, dass die mal sterben. Die bleiben halt wirklich da und das sind unglaublich treue Menschen. Und halt eben gerade auch der Doujinshi-Bereich heißt das ja, der ist noch immer sehr aktiv. Also so gerade aus der Manga-Szene, da laden eigentlich, also ich glaube, jeder, der irgendwie so selber ein Heft macht in dem Bereich, der lädt zumindest eine Leseprobe hoch oder so, weil die wirklich wichtigen Leute, sage ich jetzt mal, die dann vielleicht auch auf eine Convention gehen und das dann kaufen oder lesen wollen, die sind da und die kriegen das auch immer noch mit. Also ich lade da halt auch mit hoch und ich merke das auch immer, ich habe da Leser, die kommentieren wirklich jede Seite.
Cool.
So, das habe ich auf keiner anderen Plattform, obwohl so von den Zahlen, also ich habe auf Animex, sind das so 250 Leser ungefähr. Das ist jetzt nicht die Welt, also es ist toll, aber im Vergleich zu anderen Plattformen ist das jetzt nicht viel, aber die sind halt am aktivsten, die kriege ich am meisten mit. Und also würde ich dann sagen, okay, das sind zwar wenige, aber in Anführungszeichen sehr qualitative Leser, anstatt nur die ganzen Stummen, die halt klicken und denken, ja, schön, aber ich gehe jetzt mal wieder, ne? So. Also Webcomics sind nicht tot, ich glaube, das war die Ursprungsfrage.
Ja, aber ich meine, das führt uns ja auch relativ direkt zu deinem Artikel, weil Webcomics, also gerade auch die einzelnen Plattformen, da gehst du ja auch drauf ein, weil du hast halt geschrieben, wie du dein Einkommen als Comiczeichnerin generierst. Du hast einen Schwerpunkt auf Veranstaltungen und Cons gelegt, aber du gehst ja auch auf diese Plattformen drauf ein und schreibst dann, wie viel was auf welcher Plattform irgendwie wahrgenommen wird, beziehungsweise auch, wie du gerade schon gesagt hast, kommentiert wird. Vielleicht kannst du einfach nochmal so zusammenfassen, worum es in dem Artikel überhaupt grundsätzlich geht.
Genau, worum ging es in dem Artikel?
Und vielleicht auch, warum du ihn überhaupt geschrieben hast.
Warum? Der Artikel, der heißt ja, lass uns mal über Zahlen reden, beziehungsweise hat die Eingangsfrage, lohnt sich das, gestellt. Und diese Frage ist mir ganz, 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 ganz oft gestellt worden mit meinen Büchern und ich habe die ganz lange immer gar nicht verstanden und war dann auch irgendwann genervt, weil auf der einen Seite hast du die Leute, die, also so kam es mir vor, die einen, die halt denken, ja, okay, Comics ist eh alles Quatsch und hier, warum tust du dir das überhaupt an? Das ist ein Haufen Arbeit, verdienst kein Geld damit, so, lohnt sich das eigentlich? So, ja, aber, und die anderen sind aber auch gleich so, oh, du bist auf Messen und hier und du hast ja schon 3 Bücher, du musst im Geld schwimmen. Hm. So mit deinen Comics, weil du hast ja ein Buch gemacht, ne, verkauft sich jetzt. Und beides ist so nicht richtig und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ne? Und das war das eine, das hat mich tatsächlich genervt, also das ist mir total lange schon im Kopf immer rumgegangen und dachte mir so, okay, ich will das mal beantworten. Und gleichzeitig habe ich auch so eine, ich habe in dem Artikel halt eben so ein bisschen meine ganzen Zahlen gesprochen, so wie ich mich generell finanziere, so wo das alles herkommt, wie ich meine Conventions durchkalkuliere und Druckkosten und so. Und da war nämlich, also ich tausche mich ja auch viel mit anderen Leuten aus und gerade Anfänger, also solche, die zum allerersten Mal auf eine Convention gehen und da vielleicht mal einen Tisch haben wollen mit ein paar Postkarten oder irgendwie was oder vielleicht auch mit einem Buch oder Comic. Da sind ganz viele, die sich wahnsinnig überschätzen, beziehungsweise einfach überschätzen, was man da denn tatsächlich umsetzen kann. Und da sind dann so, ja, ich habe jetzt irgendwie 300 Postkarten von dem Motiv gedrückt. Wird denn das reichen?
Ja, für die nächsten 3 Jahre.
Ja, genau. Wenn überhaupt. Und das hast du halt eben, aber ich meine, das sind halt so, es gibt halt keine Vergleichswerte, weil ganz oft wird da gar nicht drüber gesprochen und so irgendwie. Und du hörst auch, wenn du so irgendwie mal rumrennst und fragst vielleicht mal, okay, wie lief's bei dir? Und dann hörst du immer nur so, ja, gut oder schlecht oder irgendwie. Aber man weiß immer nicht, was ist denn gut? Was ist denn schlecht? Was heißt das denn?
Ja.
Und ich habe tatsächlich, wo ich den Blogartikel geschrieben habe, ich habe die Woche vorher meine Steuererklärung gemacht und ich hatte halt gerade alles meins auf dem Tisch. Ich habe halt auch von meinen Büchern, die tracke ich in der Excel-Tabelle ganz
also
genau.
Also du hast den Artikel eigentlich fürs Finanzamt geschrieben?
Ja, so ein bisschen so, weißt du, ihr braucht nicht glauben, bei mir gibt es was zu holen. Nee, ich habe einfach gerade meine ganzen Excel-Sheets, die waren gerade mal wieder auf aktuellsten Stand und nicht 3 Monate hinterher oder so. Dann dachte ich so, jetzt mache ich das. Und dann ist dann so ein halber Vormittag draufgegangen, dass ich dann auch einfach geschrieben habe und dann dachte, oh, ist jetzt ganz schön lang geworden.
Huch. Ja, hast du mal richtig ausführlich, hast du alles mal aufgeführt, ne?
Ja, also einfach alles, was mir irgendwie eingefallen ist. Und ich hatte den halt wirklich geschrieben, weil ich so dachte, okay, ich glaube, es gibt Leute, die das interessiert. Ich wollte halt auch so ein bisschen aufklären und informieren und halt eben auch eine Diskussion vielleicht auch anregen im Sinne von, sprecht mehr darüber, denkt mehr, also einfach so Erwartungshaltungen ein bisschen, nicht kaputt machen, das nicht, aber halt einfach ein bisschen
zerstören.
Zerstören, genau. aber so ein bisschen halt, ja, realistischer halten, sowas. Deswegen habe ich den geschrieben.
Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Artikel, weil einfach auch generell wenig über das Thema geredet wird oder zumindest wenig konkret über das Thema geredet wird, so mit Zahlen eben. Und deswegen haben wir das halt auch hier mal aufgegriffen und würden das gerne auch mal ein bisschen mit dir durchgehen, hier die einzelnen Punkte.
Ja, mach mal das. Ich bin jetzt auch total cool. Ich habe jetzt einfach meinen Blog hier offen und ich gucke dann
sehr
selber hin. Ich angel mich jetzt mal von Punkt zu Punkt.
Genau. Also dann mal los. Wie reich wird man denn mit Comiczeichnen eigentlich?
Also als reine Comiczeichnerin leider gar nicht. Kein bisschen. Also es ist jetzt erstmal so, ich verdiene tatsächlich meinen Lebensunterhalt mit Zeichnen. Das ist schon mal gut. Also ich bin halt selbstständig und ich habe keinen Zweitjob. Also ich gehe nicht kellnern oder irgendwas. Ich zeichne und auch tatsächlich die ganze Zeit in meinem Stil. Also das ist zwar sonst mehr mit mehr für die Werbung und irgendwelche Maskottchenfiguren, aber es ist trotzdem alles Comic. Also kann ich schon sagen, in dem Sinne, ich verdiene mit Comiczeichnen mein Geld, nicht unbedingt mit meinen eigenen Projekten. Also da ist es dann eher so, also 75% von meinem Jahreseinkommen, was ich irgendwie brauche, um über die Runden zu kommen, das sind halt irgendwelche Freelance-Jobs. Also und so den Rest, also das kommt über die Comics plus die Merchandise-Sachen, die dazu sind. Also das sind bei mir halt ein paar Postkarten. Also ich habe so niedliche Tiere irgendwie, die gehen einfach immer gut. So, die stehen da immer mit rum, die werden mitgenommen. Und ein paar Anhänger und natürlich dann auch Prints, die wieder zu dem Comic dazugehören. Und so, was habe ich denn noch? Lesezeichen, Buttons, so das Zeug und ein bisschen Live-Zeichnen auf Messen. Aber wenn ich dazu noch Lust habe, mittlerweile habe ich das nicht mehr. Und das finanziert sich dann natürlich auch quer. Also so, ich gucke schon, dass ich halt dann Druckkosten von den Produkten dann aus den Produkten selber generiere. Aber wenn ich davon halt gerade nichts habe, also ich trenne das jetzt nicht so krass, wenn halt Geld gerade da ist, so, dann drucke ich davon ein Buch und dann ist mir das egal, ob ich das von der Convention habe oder ob das der letzte Kundenauftrag gewesen ist. Mhm. So, Hauptsache ist irgendwie da.
Na klar.
Und was ganz witzig ist, ist aber halt eben auch so die Zeiteinteilung dafür, weil so eigentlich dieses mein Haupteinkommen halt, das sind vielleicht nur 40%, die ich tatsächlich aktiv dafür arbeite und ist aber halt deutlich besser bezahlt. Und dann hast du irgendwie noch so ein Drittel Social Media Zeit und Akquise und Buchhaltung, was bei mir immer ewig dauert, weil ja, es ist halt Buchhaltung. Mhm. Das unterschätzt man immer sehr, aber dann ist das irgendwie, oh, ist doch schon wieder ein halber Tag weg. Wie ist das passiert? Ja, und dann halt der Rest, also sowohl Arbeitszeit unter der Woche, also ich blogge, wenn ich die Möglichkeit habe, versuche ich immer zu sagen, okay, jetzt montags mache ich halt Buchhaltung und dienstags mache ich Comic und dann Mittwoch mache ich Kundenjob. Also wenn das gerade irgendwie so ist, dann versuche ich das wirklich auf Tage aufzukriegen. Klappt aber nicht immer. Also zur Zeit mache ich gerade nur Freelancing und freue mich, wenn ich abends nochmal zum Comic komme, aber geht halt gerade nicht. Aber so halt Arbeitszeit plus halt Freizeit, die ich mir irgendwo abknapse, so Wochenenden oder Abende, und dann geht so in die eigenen Projekte rein. Ja, also da ist ein starkes Zeitverhältnis, was nicht stimmt mit dem, was dann hinten bei rauskommt. Mhm. Aber das ist okay. Das ist in Ordnung. Ja, und halt den Umsatz oder den also so meine Bücher und den Rest, den verkaufe ich halt fast ausschließlich über Messen, die ich besuche.
Wie viel bist du denn unterwegs im Jahr? Auf wie viel Messen?
Naja, so im Schnitt 10 bis 15 im Jahr.
Ah, ja, okay, dann bist du ja gut unterwegs.
Ja, das sind halt so, gerade im Sommer, das sind immer viele, also da habe ich auch manchmal einen Monat, wo ich jedes Wochenende woanders bin. Mhm. Da bin ich mehr unterwegs als zu Hause.
Okay, aber das ist so ein bisschen auch so Rockstar-Tourleben, ne?
Ja, so ein bisschen. So. Also mir kam das auch letztes Jahr so vor. Das war eigentlich ganz geil, weil ich habe dann halt immer so ein Buch fertig gemacht und habe dann gesagt, okay, hier, da ist Release und dann anschließend hast du halt 5 Conventions, sag ich mal. Und dann hältst du dann halt dein Buch hoch und sagst, hier ist es. Und dann grabe ich mich im Winter dann wieder ein und mache das nächste. So theoretisch der Plan. klappt nicht.
Aber ja, das ist ja auch ganz wichtig, das mal so auszusprechen, ne? Dass es halt nicht immer so klappt, wie man es möchte. Und dass man das aber, wenn man ehrlich zu sich selber ist, halt auch einplanen muss.
Genau. Es ist halt auch irgendwie, also ich bin halt gerade wirklich ganz aktuell in der Situation, weil ich habe halt immer gesagt, okay, die neuen Bücher, das sollen ja, also ich bin jetzt gerade bei der Hälfte, 3 Stück sind da und es sollen 6 Stück werden. Und ich habe eigentlich immer gesagt, die kommen zum Comic-Salon Erlangen oder zum Comic-Festival München, weil ich dachte immer, ganz schönes Release-Datum, da sind irgendwie alle da. Und das hat auch tatsächlich die ersten 3 funktioniert. Und dieses Jahr klappt es nicht. Ist einfach, also so, ich bin halt gerade, ich müsste jetzt schon viel weiter sein mit dem aktuellen Band, als wie ich bin. Und wenn ich mich jetzt 3 Monate hinsetze und das Vollzeit mache, dann würde es sicher auch noch gehen, aber ich kann mir nicht 3 Monate Vollzeit gerade nehmen. Mhm. Geht nicht. Das hab ich letztes Jahr tatsächlich gemacht, aber da war halt die Auftragslage vorher anders gewesen. Da hatte ich halt im Winter genug Geld verdient, dass ich gesagt habe, ja, okay, passt, ne? Kann ich jetzt mal 3 Monate Comic machen. Ja. Aber jetzt gerade geht das nicht, weil sich da halt auch. Ja, manchmal verschieben sich halt einfach Planungen, so ganz doof gesagt. Das wollte ich eigentlich wieder so machen, aber dann haben sich Projekte andere nicht so ergeben, wie ich eigentlich dachte. Ja. Die aber jetzt sind. Also muss ich die halt jetzt machen.
Also Messen sind wichtig bei dir. Da kommt ein großer Teil rein, hast du gesagt. Dafür bist du aber auch viel unterwegs. Das muss man auch erstmal können, denke ich. Also stelle ich mir auch stressig vor. Mhm. Und da sind wahrscheinlich dann auch mal so Gurkenmessen dabei, ne, wo nichts so richtig geht.
Ja, ja. Naja, das ist tatsächlich jetzt weniger geworden. Also ich habe 2016 habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, da war ich glaube ich auf 20 Stück oder sowas. Da habe ich alles mitgenommen, was da war, weil ich halt dachte, okay, probierst du einfach mal aus, weil ich dann so ein Gefühl für kriegen wollte, was geht und was geht nicht. Und jetzt so im dritten Jahr, also wo ich das so intensiv mache, ich war auch vorher immer schon mal auf kleinen Messen gewesen, aber da war das vielleicht eine im Jahr so, also nicht in der Intensität, wie ich das jetzt mache. Deswegen kann ich das mittlerweile schon ganz gut einschätzen, so was da geht oder halt eben nicht. Also so, genau, da können wir ja direkt drüber sprechen. Also ich rechne eigentlich immer so pro Convention-Tag für mich, dass da so 200 bis 300 Euro Umsatz bei rumkommen.
Mhm.
So, die müssen eigentlich sein. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr, aber das ist eigentlich so das, von dem ich ausgehe.
Okay.
Und dann kann ich mir das ungefähr hochrechnen. Also so ein Comic-Salon Erlangen, der halt 4 Tage geht, da kommen die 800 Euro mindestens und wahrscheinlich wird es mehr. Aber so diese 800 mindestens, die möchte ich gerne haben und das klappt eigentlich auch. So, doch, hat immer geklappt. Und alle Conventions, wo ich sag mal diese mindestens 200 pro Tag nicht drin sind, die habe ich mittlerweile schon aussortiert. Also die hat es natürlich gegeben am Anfang, die Gurken, aber...
Was hat da bei dir nicht so funktioniert?
Also
das kann natürlich bei jedem unterschiedlich sein, aber...
Genau, jetzt nur den Umsatz oder warum ich generell da nicht mehr hin will? Genau, ich müsste nämlich auch mal so, warum macht man das überhaupt? Es geht ja auch gar nicht nur ums Geld, ich gehe da ja auch tatsächlich teilweise hin, weil ich auch Akquise mache.
Mhm.
Also ich habe schon mehrfach halt auch Jobs für meinen anderen Tätigkeitsbereich dann wieder über Messen halt gemacht. Also zum Beispiel letztes Jahr, die hat dann nicht stattgefunden, aber da hat sie Famecom ja kurz gegeben und da hatte ich dann auch die Maskottchen für entworfen und war eine Zeit lang im Team mit drin und die habe ich halt auch auf so einer Veranstaltung kennengelernt und auch andere Sachen halt irgendwie, die mal kurz irgendwie, wenn es nur ein Weinetikett ist oder sowas, also da rennen halt tatsächlich immer mal Leute rum, die irgendwas haben und sagen, ich brauche jetzt einen Comiczeichner und die bleiben dann manchmal bei mir stehen.
Ah.
Oder mit denen komme ich dann zufällig irgendwie ins Gespräch und die dachten, ey, die ist nett. Das kann ja vielleicht auch was. Und so, und deswegen fahre ich einmal und dann natürlich halt auch, um die Bücher voranzubringen. Und ich mache es tatsächlich weniger wegen dem Geld. So, also das, wenn ich sage, das muss drin sein, dann ist das mehr, weil ich halt ohne Minus rausgehen möchte. Also diese 200, sage ich mal, die sollen halt meine Anfahrtskosten decken, die sollen die Tischkosten decken und auch meine Druckkosten und so. Aber wenn ich am Ende mit null rausgehe, so, dann ist das auch in Ordnung. Wenn ich ein paar Comics verkauft habe und mir dann wieder denke, jetzt habe ich wieder einen neuen Leser, cool, vielleicht will er jetzt auch Band 2. So, das ist sehr meine Motivation dahinter, halt wirklich immer so meine Bücher irgendwie an den Mann zu kriegen, weil ich möchte, dass es gelesen wird. Deswegen ist halt eine echte Gurke zum Beispiel, sind so Veranstaltungen, wo, das hatte ich halt auch ein paar Mal, da ging das vielleicht sogar vom Umsatz, wo ich dachte, Mensch, Geld ist nett, finde ich gut. Aber ich habe kein einziges Buch verkauft, sondern halt nur über meine Tiere und so. Und dann ist das immer so, ja, okay, ich mag meine Postkartentiere, die sind toll. Und die sind auch gut auf dem Tisch, weil die sind so mein Alibi. Wenn sonst nichts geht, dann weiß ich, das geht schon. Ihr werdet den Tisch irgendwie reinbringen. Aber wenn halt auf einmal nur das ist, dann ist das blöd, weil dann ist das für mich gefühlt wirklich ein verschenktes Wochenende, weil ich von meinem Hauptziel, von wegen neuen Leser oder irgendjemand, der für ein anderes Projekt vielleicht wieder cool ist oder so, halt nichts erreicht habe.
Hm.
Da, weil das bisschen Geld habe ich schnell ausgegeben. Das bringt dann auch nichts.
Also dir ist es schon wichtig, dass du auch als Comiczeichnerin wahrgenommen wirst und nicht nur...
Auf alle Fälle, ja. Also ich will nicht halt der Merch-Stand oder irgendwas sein, sondern halt... ja, ich möchte als Comiczeichnerin wahrgenommen werden.
Wie würdest du sagen, wie viel Anteil deiner Umsätze auf diesen Cons sind von Leuten, die dich vorher schon kennen?
Ein Drittel, glaube ich.
Mhm.
Also so ein Drittel. Es sind tatsächlich gar nicht so viele. Also bei den Folgebänden natürlich mehr. Die kommen dann gezielt, also zum Beispiel so halt Erlangen und München. Das sind Leute, die mich kennen. Sehr, sehr gezielt, weil die wissen dann auch, da ist das neue Buch da. Und die anderen sind aber häufig tatsächlich neue, die ich dann da irgendwie, also ich spreche auch aktiv Leute an.
Hm.
Nachdem ich mich mittlerweile da mehr rausgetraut habe, am Anfang saß ich immer nur rum und war so, ich traue mich nicht. Aber mittlerweile bin ich dann doch schon mehr so, hey, magst du mal reinschauen? Ich habe ein Buch gezeichnet.
Hast du dich am Hamburger Fischmarkt so ein bisschen inspirieren lassen?
Ey, von einer Freundin, die schreibt Romane und die war immer so, die hat den besten Pitch der Welt. Ich habe ein Buch geschrieben und reicht das dann rüber und das funktioniert. Und ich war so die ganze Zeit. Ich habe ein Buch geschrieben und illustriert. Und das war immer so, und die verkauft die wie Schnitten Brot gefühlt, wenn man daneben steht und einfach nur mit diesem Einsatz.
Ja, das ist aber auch wirklich wichtig, ne? Wie man da auf die Leute zugeht und so.
Ja.
Also wenn man da irgendwie die ganze Zeit nur irgendwie am Zeichnen ist oder Comics liest, dann bleiben Leute halt auch eher weniger stehen, ne? Als wenn man da mit offenen Armen empfangen wird, ne?
Und die Leute wissen sofort, dass du es gemacht hast.
Genau, das außerdem. Ja. So dieses, also das wissen ja viele auch gar nicht. Gerade auf den Comic-Cons, also so, was jetzt in den letzten 2 Jahren mehr gekommen ist, so in Stuttgart und Dortmund und alles so. Da sind ja auch viele Leute, die mit dem Medium Comic erstmal so nach gar keine wirklichen Berührungspunkte haben. Die vielleicht mal Marvel oder so im Kino gesehen, sind auch sicher auch wegen den Schauspielern und so da. Und das ist eigentlich so gefühlt eine komplett neue Zielgruppe, die haben eigentlich keine Ahnung. Und die sind dann zufällig in der Artist Alley und gucken dann so ein bisschen und denken, oh ja, weil die denken, glaube ich, dass wir alle gewerbliche Händler sind, die da halt irgendwas verkaufen, das irgendwer produziert hat. Und ich glaube, die wenigsten da wissen wirklich, dass man das selber gemacht hat. Und wenn man denen das dann erklärt und sagt, hier, guck mal, das ist, einmal muss man auch sagen, dass das ein Comic ist, das ist nämlich auch nicht selbstverständlich, habe ich so gemerkt. Ach, also das habe ich auch mehr, also sie wurden in die Hand genommen, ach, das ist ein Comic und innerlich bist du natürlich, denkst du so, ne, was soll es denn sonst sein, aber das habe ich jetzt so, okay, es wird nicht gewusst und deswegen.
Wie sind die Comic-Cons für dich so, was hast du von denen so für einen Eindruck?
Stuttgart mag ich sehr gerne. Die anderen finde ich furchtbar. Mhm. Aber das liegt am Veranstalter, den ich nicht. Also
ja, aber was gut. Genau an Stuttgart findest du dann besser oder warum gehst du, was magst du da sehr gern dran?
Stuttgart hat mir gefallen, einfach von der Organisation vorab, dass du halt die ganze Zeit weißt, woran du bist. Der Veranstalter ist im engen Kontakt mit dir, es gibt ständig Rundmails und so. Du weißt allein diese Informationen, die man da schon hat. Man weiß, wann man aufbauen kann, man weiß, an wen man sich wenden kann, wenn irgendwas ist. Dann kommt man hin und die Tische sind wirklich da und halt alles schon durchnummeriert und so. Also das sind so Sachen im Vorfeld, die, wenn die aber nicht klappen, schon unglaublich nerven können. Weil du willst ja eigentlich nur kommen und da aufbauen. Und ansonsten, die haben ja letztes Jahr zum Beispiel den Indie-Guide mit rausgebracht, also mit dem Ralf Singh, der hat da ja mit zusammengearbeitet. Das fand ich aber total cool, dass sie halt gesagt haben, okay, wir machen wirklich Comic. Also so natürlich haben sie auch ihre Schauspieler und Fotoshoots und Panels und alles und aber die machen halt nicht nur das, sondern geben auch dem anderen, also wirklich den Büchern, Raum. Und ich habe das Gefühl, das wird angenommen. So sowohl von Zeichnern als auch von Lesern. Und die wissen es halt mittlerweile, okay, da ist was. Und also es fühlt sich so, es fühlt sich irgendwie gut an. Irgendwie sind da alle. Das gefällt mir.
Und vom Umsatz geht's auch.
Ja, das ist auch in Ordnung. Und ich habe da meine Zielgruppe. Deswegen gefällt mir das auch. So, das. Weil meine Zielgruppe, habe ich festgestellt, ist männlich und vorzugsweise Väter mit Töchtern. Mhm. Die lesen das zusammen. Ist ganz lustig. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht.
Was hättest du gedacht, was deine Zielgruppe ist?
Ich dachte tatsächlich auch junge Mädchen, also so 15, 16 aufwärts. Und von mir aus auch Jungs, aber ich dachte halt wirklich vor allen Dingen Mädels, weil vom Anfang ist so ein bisschen eigentlich auch das, was ich gerne gehabt hätte in dem Alter. Also es ist ja so eine Haut-drauf-Geschichte, aber halt mit einem Mädchen und keinem Jungen. Ganz doof gesagt. So Dragon Ball nur ohne Son Goku. Und so, also ich zeichne da was für mich und da dachte ich halt immer so, naja, solche wie mich wird es ja auch geben.
Ja, klar.
In der Altersgruppe. Und
ja, im Zweifel ist man immer sich selbst die eigene Zielgruppe, ne?
Genau. So ein bisschen ein paar Jahre runtergerechnet, aber so halt. Und insofern geht das halt schon auf, aber ich weiß dann immer nicht, also so ist es schwierig, manchmal wirklich an die Mädchen selber ranzukommen, weil die kann ich mir auch vorstellen, dass das vielleicht auch daran liegt. Also ich meine, der Comic, der kostet 15 Euro und die Folgebände sogar 17,50. Das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer für eine 14-Jährige. So, wenn die nur 20 Euro Taschengeld im Monat kriegt. Also da würde ich mir auch lieber 2 Manga, die vielleicht nur 6 Euro kaufen. Habe ich mehr einfach inhaltlich als so eine Serie. Das verstehe ich. Dann hast du aber die Väter, die das halt cool finden aus denselben Gründen und die dann vielleicht eine Tochter haben und die nehmen das dann mit. Und das sind dann selber Comic-Fans, die mit ihren Töchtern dann aber halt eben sogar unterwegs dann da sind. Also ich habe da mehrere von diesen Gespannen, die da auch immer im Doppelpack sind. Das finde ich total cool. Und die lesen das dann halt auch zusammen. Und das ist voll schön. Also deswegen, ich bin jetzt immer schon, ich gucke immer so, ja, okay, Mann, 30, 40 plus, könnte der Richtige sein. Das ist ganz lustig. Aber das hätte ich am Anfang halt nicht gedacht. Das nehme ich halt jetzt so hin.
Ich mache mal einen Comic für 30, 40-jährige Männer.
Ja, und dann wollen sie kleinen Mädchen.
Genau.
Okay, wie ist denn so deine, so die Aufteilung zwischen Merch und Comics auf den Messen, was du da verkaufst?
Also das sind die Aufteilung von, wie sich meine Umsätze zusammensetzen, ist mittlerweile also Merchandise, also übrigens plus die Live-Zeichnung und gegen die Bücher. Also die Bücher sind die Hälfte und die
anderen. Achso, das Live-Zeichnen habe ich noch vergessen, ja.
Genau, so 50-50. Am Anfang war das noch deutlich anders, da waren das zwei Drittel, das reicht wahrscheinlich gar nicht. Also drei Viertel halt noch Merchandise und so und vielleicht ein Viertel Bücher. Da hatte ich aber auch erst eins, das ist ganz klar. Und das hat sich mittlerweile halt eben so auf 50-50 eigentlich eingependelt. Ich könnte wahrscheinlich halt, das ist kein Problem, das ist eigentlich gut. Also die Bücherumsätze, die steigen in letzter Zeit und das andere, das baue ich halt zurück. Ich mache da nichts Neues. Also ich tausche vielleicht meine Postkarte aus, aber es ist dann mehr so, okay, wenn das Motiv weg ist, ist das halt weg, weil ich so halt langfristig einfach gerne den Tisch voller Bücher voll hätte.
Ja.
Und der Rest verschwindet dann halt. Ja. So setze ich das zusammen.
Okay, dann mal vielleicht weg von den Messen. Wie ist es jetzt bei den Büchern? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele Künstlerinnen gar nicht so große Lust haben, auf Messen rumzutouren und stattdessen einfach lieber Büchermillionäre werden wollen.
Also Millionäre werden sie in jedem Fall nicht. Also es gibt sicher einfach Leute, die das sicher auch schaffen, aber ich glaube die meisten nicht.
Okay.
Ich bin, glaube ich, auch ganz exemplarisch für den Durchschnitt.
Okay, schade. Aber was für Auflagen produzierst du denn da zum Beispiel? Fangen wir doch mal so an.
Was mache ich für Auflagen, genau? Also ich mache immer hunderte Auflagen. Das hat sich so als am rentabelsten für mich eigentlich rauskristallisiert. Also so besser von den Druckkosten wären vielleicht sogar 300-400, aber die kriege ich nicht los, schnell genug. Und bei 100 ist es dann gerade so ein Preisrahmen, der gerade so ein bisschen geht. Also wir haben zum Beispiel so, also der erste Band vom Anfang 1, der kostet halt pro Buch 5,13 in der Produktion und ich verkaufe den für 15 Euro. Das ist eigentlich ein bisschen zu wenig, eigentlich müsste er so 16 sein, aber ich habe mir so gedacht, naja gut, Einstieg und dann die anderen werden ein bisschen teurer. Hauptsache erstmal den ersten loswerden. Und dann, ja, ist ja so.
Nee, das machen ja auch große Verlage. Ich meine, Image zum Beispiel verkauft die Volume 1 immer für 9,99 und die Nachfolgebände kosten dann immer 5 Euro mehr fast. Also es ist vollkommen richtig. Ja. Genauso muss man die Leute kriegen.
So, bei mir sind es sogar nur 2,50 mehr dann. Also, und man hat ein paar Seiten mehr, das ist auch gut. Und ich habe halt immer hunderte Auflagen und wenn dann immer nur so 10 bis 15 nur noch da sind und ich weiß halt, okay, nächsten Monat stehen jetzt drei Veranstaltungen an oder naja, wenn es nächsten Monat ist, bin ich schon zu spät dran. Ich weiß, in den nächsten 2-3 Monaten stehen Veranstaltungen an, dann drucke ich nach. Und diese 100 Exemplare, die sind meistens so nach einem Jahr weg. So ungefähr, weil ich hatte ja auch, jetzt kann ich selber zu meinen Zahlen scrollen. Also ich habe den ersten Band, der erschien halt 2016 und den habe ich im November 2017 habe ich den nachgedruckt. Also der kam im Mai raus, Mai 2016 und dann, also anderthalb Jahre später, nachgedruckt wieder mit 100. Und der ist jetzt aktuell, also den drucke ich wahrscheinlich übernächsten Monat nach. Da sind jetzt so, also ich habe jetzt irgendwie so 15 Stück noch rumliegen und ich habe, ja, geht ja bald wieder los. Also ich denke, ich brauche da Bücher. Und beim zweiten war es dann so, halt auch wieder, den habe ich jetzt ja auch wieder im November nachgedruckt. Und also der kam dann 2017 und dann letztes Jahr November 2018 habe ich den nachgedruckt. So, der reicht jetzt das Jahr, da bin ich mir sehr sicher. Das würde mich extrem wundern, wenn die auf einmal wieder weg wären, da wüsste ich nicht woher. Und der dritte ist Mai letztes, Juni, Mai? Nee, da steht Mai. Mai, auch im Mai erschienen und den muss ich wahrscheinlich auch in 2-3 Monaten schon nachdrucken. Also der hat sich jetzt, das ist ganz schön, das hat im letzten Jahr jetzt angezogen mit dem dritten Band. Also der hat sich schneller verkauft als die beiden davor.
Aha.
Weil wahrscheinlich, ich nehme mal an, die Leute, die den jetzt haben, die sind die, die jetzt drin sind. Einfach. Da denke ich eigentlich, wenn der vierte kommt, das wird dann wahrscheinlich so, die ersten 100 werden da wahrscheinlich genauso schnell gehen wie jetzt der dritte. Und danach geht es bestimmt langsamer. So, weil das halt auch, also ich habe im ersten Jahr vom da hatte ich mir die Zahlen ja auch mal angeschaut. Ich habe im ersten Jahr, vom ersten Band halt, hatte ich 49 Exemplare verkauft. Auf Messen oder auch online. Also ich habe auch einen Online-Shop, da sind so, also alle 2 Monate verkaufe ich da mal 1 bis 2 Bücher so. in der Art. Das meiste geht halt wirklich über Messen. Und im zweiten Jahr waren das schon 53 plus 58 vom zweiten. Und dann letztes Jahr hat das witzigerweise total angezogen. Also da war der erste auf einmal bei 77, obwohl der ja nun am längsten schon da ist. Und der zweite dann immer noch bei 40, ein bisschen weniger. Und der dritte halt in dem halben Jahr, wie er da war, 78. Hm. Da vermute ich, das ist halt einfach der Seriencharakter, dass sich das jetzt so langsam doch ein bisschen etabliert hat. Weil am Anfang, ja, mein Gott, da war ein Buch, aber keiner kannte mich.
Ja, genau.
Und ich bin ja total, auch naiv an die Sache rangegangen. Also ich glaube, ich wäre froh gewesen, hätte ich so einen Blog damals jetzt gehabt. Das ist auch für mich vor 3 Jahren wäre der gut gewesen. Ich mache das jetzt. Also ich habe auch vorher schon Comics gezeichnet und habe auch welche veröffentlicht über Verlag oder irgendwie, ich hatte auch einen Kurzgeschichtenband, aber ich habe halt nie eine Serie alleine gemacht und schon gar nicht in Farbe, das war auch ein ganz neues Land und ich war einfach so, ich mache jetzt einen Webcomic. Dann habe ich einfach angefangen und dann habe ich den einfach gedruckt. Und dann war ich in Erlangen und habe da irgendwie 20 Stück von verkauft und war super stolz und war so, yeah, ich habe 20 Bücher verkauft. Ich bin gut. Hatte aber irgendwie noch 60 oder so im Auto liegen. Die ich dann mit nach Hause genommen habe, aber war trotzdem gut.
Was hättest du denn anders gemacht, wenn du jetzt, wenn du den Blogpost von heute damals schon woanders gelesen hättest?
Ich hätte wahrscheinlich mit der Printveröffentlichung auf alle Fälle noch ein bisschen länger gewartet. So, also ich habe den Webcomic, den habe ich ja im Februar gestartet und dann 3 Monate später war schon das Buch da. Und weil ich hatte es ja fertig gezeichnet und ich dachte halt die ganze Zeit, das ist eigentlich ganz cool, wenn man da wie eine Leseprobe erstmal reinlesen kann und dann will man den natürlich haben, weil ist ja ganz toll, was ich da gemacht habe. Ne? Wird ja jeder kaufen wollen. Ne? Und ich würde dem Webcomic, glaube ich, jetzt mehr Zeit geben, sich erstmal zu entwickeln. Also was ich halt schon meinte, meine Webseite sieht furchtbar aus. Die würde ich vernünftiger aufziehen. Das steht auf meiner To-Do für dieses Jahr. Vielleicht schaffe ich es diesmal mal. Das hatte ich auch letztes Jahr schon vor.
Das höre ich irgendwie ständig von Webcomic-Leuten.
Das ist so dieses Ding, man weiß, man sollte das machen, aber das ist das, was am wenigsten, glaube ich, bringt. Also auf lange Gesicht schon, aber erstmal ist das halt, das hat keinen sofortigen Effekt, außer der Banner ist jetzt schön.
Ja, ist halt auch die Frage, ich meine, wenn du sagst, du hast jetzt über die Jahre kontinuierlich LeserInnen dazugekommen, wie wichtig ist es dann überhaupt noch, dass deine Webpräsenz jetzt da nochmal verbessert wird? Würdest du da noch mehr Leute dann dazu bringen oder ist es dann vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, man steigt komplett einfach auf die anderen Plattformen um und sagt, ich mache den Webcomic gar nicht mehr, hoste den gar nicht mehr selber? Dann sparst du dir den Aufwand, das neu zu machen und verlierst aber eigentlich nichts dazu. Das ist halt die Frage, die man da so ein bisschen abwägen
muss. Doch, man verliert da schon was.
Das war jetzt von mir vielleicht falsch dargestellt, aber das ist für mich soll eine Frage sein, ob das so ist.
Ich glaube auch, dass man was verliert, weil das Schöne ist, glaube ich, an so einer eigenen Webseite, bist du nicht abhängig von irgendeinem Plattformer, weil was mache ich, wenn diese ganzen Plattformen plötzlich schließen? Und dann stehe ich da und denke...
Oder wenn die ihr Geschäftsmodell verändern, ihre Regeln verändern.
Ja, oder irgendwie, ich meine, wie oft hast du das... Tumblr jetzt ist ein wunderbares Beispiel, oder? Mit ihrem, wollen keinen Porn mehr und wo gehen die Leute jetzt hin mit ihren ganzen Sachen? Und da bist du halt unabhängig. Und dann ist es eigentlich ganz schön, du kannst da halt alles frei gestalten. Und ich habe dann so eine zentrale Anlaufstelle, wo wirklich alles ist. Ich kann von da aus zu meinem Shop linken, ich kann zu meinem Patreon linken und so. Das kann ich auf den anderen Plattformen zwar auch irgendwie, aber da muss ich das irgendwie in die Kommentarspalten unten reinhauen oder so. Und da habe ich halt theoretisch alles auf einem Fleck und kann das auch auf meine Visitenkarte draufschreiben oder so, weil ich würde zum Beispiel nicht, das mache ich auch nicht, ich sage zwar den Leuten, kannst du auch online lesen und ich habe mittlerweile so einen coolen Flyer, wo ich das immer mitgehe, der ist voll schick, aber da steht halt tatsächlich die Hauptwebseite drauf, weil ich den gar nicht erklären möchte, was ist denn jetzt Tapas und dann hat das so eine komische, so eine merkwürdige Ohr mit ganz vielen Nummern und so, das ist irgendwie, das ist komisch und da habe ich meinen Domainnamen und da weiß ich, das ist genau dort und deswegen möchte ich das behalten.
Ja, verstehe ich komplett. Da wollte ich ja auch so ein bisschen hin. Du hast gerade schon Patreon genannt. Für die Leute, die das noch nicht kennen, aus irgendwelchen Gründen, kann ja sein. Patreon ist so eine Art digitales Mäzenatentum, wo du Leute quasi monatlich oder pro Veröffentlichung auch Geld geben kannst, direkt abgebucht, und dann kriegst du Zugang zu Dingen. Das machen ganz viele, gerade auch die US- oder nordamerikanischen Comiczeichnerinnen und Illustratorinnen. Wie ist es bei dir? Generiert es irgendwie eine Menge an Einkommen, von der du sagst, okay, das lohnt sich, da zu sein? Wie nachteilig ist es, dass auch da wieder eine US-amerikanische Plattform ist? Weil es gäbe ja zum Beispiel mittlerweile auch eine deutsche, oder ich glaube, es gibt auch eine französische, also eher europabasierte Alternative. Was hat dich jetzt dazu gebracht, bei Patreon zu sein, und beziehungsweise was hält dich da?
Also es generiert bei mir $26 momentan. nicht viel. Das ist aber ganz schön, weil das ist tatsächlich mein Photoshop-Abo, was ich brauche, und meine Dropbox. Also so, das läuft alles nach PayPal und geht dann da gleich auch wieder weg, und denke ich so, ja cool, muss ich nicht bezahlen, machen die Patreons. Ich habe mich für Patreon selber entschieden und nicht für eine deutsche Plattform, weil ich halt immer dachte, gerade auch über die Webplattform, dass ich vielleicht halt da auch mehr ein internationales Publikum langfristig ansprechen kann. So, weil das hätte ich halt gerne so. Die Bücher sind ja alle auf Deutsch, das ist nur für uns so, also für den deutschsprachigen Raum, weil englischsprachige Versionen extra noch kann ich mir nicht leisten. Und ich, weil ich halt immer noch denke, vielleicht wäre es cool, wenn die Internationalen da mal dazukommen, weil die lesen den ja for free im Netz und wollen da vielleicht auch mitmachen. Was in meinem Fall eigentlich ein bisschen sinnlos ist, weil alle, die mich unterstützen, sind deutschsprachige Leute. Aber das kann sich ja ändern irgendwann, und ich mache den deswegen trotzdem konsequent in Englisch und so, ja. Ziehe das durch, ja. Bis dieser eine Mensch. Nee, stimmt gar nicht. Letztes Jahr war mal jemand, der nicht aus Deutschland war. Der ist aber wieder weg. Aber für 2 Monate hatte ich mal jemanden.
Yeah.
Und dann konnte sie auch alles lesen.
Ist halt auch wieder so eine Sache mit, wir sprachen vorher, oder du sagst, von abhängig machen und so, weil auch Patreon hat ja auch Restriktionen, und auch da wird es immer ein bisschen seltsamer bei den letzten Updates und so weiter. Also auch das könnte ja in Richtung Tumblr gehen. Also ja. das ist immer, glaube ich, das so ein bisschen, man muss dann abwägen, wie lange man sowas noch mitmachen will. aber es ist ja zumindest gut zu wissen, dass es da Alternativen gibt. Ich glaube, auch im englischsprachigen Raum gibt es mittlerweile ein paar Alternativen, falls da das nicht mehr nutzbar ist.
Ja, Trip zum Beispiel ist ja auch.
Was ich ganz charmant finde, ist, was so im Podcast-Bereich auch so für manche ganz gut funktioniert, ist einfach so direkt Überweisung. Also ohne irgendeine Third-Party-Middleman-Kram dazwischen, einfach die Hörer oder Leser direkt überweisen lassen.
Aber das ist ganz witzig, das ist so ein Ding, also ich höre das ist wahrscheinlich dann falsch, das würde ich nie machen, weil da komme ich mir, bei Patreon oder so anderen Plattformen ist es ja so, ich kriege da zwar eine Unterstützung, aber ich gebe auch was, also so im Sinne von, die Leute kriegen ja auch was, Early Access, und ich stelle da PSDs zur Verfügung, also das ist jetzt alles nicht super Secret Content oder sowas, weil dafür, das packe ich nicht, so extra nochmal dafür was zu machen, dafür würde es sich auch nicht lohnen, da könnte man drüber nachdenken, wenn das vielleicht $500 oder so sind, so, wenn das wirklich was Patreon-Exklusives ist, aber jetzt zum Beispiel so ein Dauerauftrag, einfach so, ist vielleicht falsche Denke, aber ich würde mir da nicht gut vorkommen.
Nee, es stimmt auch, weil dieses Belohnungsprinzip ist schon das, was Patreon und Co., also diese Unterstützerportale wie auch SteadyHQ oder...
Aber man kriegt doch was dafür. Das Comic erscheint ja.
Ja,
aber nicht du direkt sofort als Reaktion. Also ich glaube, das hat so ein bisschen diesen Belohnungsaspekt von Gamification auch mit drin.
Ja, ist wahrscheinlich wichtig, ist schon richtig, aber ich weiß nicht, ob man das unbedingt bedienen muss. Wahrscheinlich muss man es sogar tatsächlich tun, aber ich finde, wenn man einen Webcomic oder einen Podcast oder was auch immer supporten möchte, dann sollte man dafür nicht noch Goodies brauchen eigentlich. Mir geht es sogar eher so, wenn ich sehe, dass bei so einem Crowdfunding viele Goodies angeboten werden, dann denke ich mir eher immer so, ach Leute, macht ihr euch da nicht unnötig Ärger und konzentriert euch doch lieber auf das Wesentliche. Wird nicht mit jedem Goodie, was man da noch zusätzlich verspricht, unwahrscheinlicher, dass ihr euer Ziel überhaupt erreichen werdet. Deswegen bin ich da nicht so ein Riesenfan von diesen Perks und Goodies und so. Aber ich sehe schon ein, dass das wahrscheinlich für viele tatsächlich ein wichtiger Grund ist, dann an sowas teilzunehmen.
Stichwort Kickstarter und Crowdfunding auf jeden Fall. Ja, ja, also ich kann das auch nachvollziehen. Ich persönlich würde, wenn ich Leute unterstützen will, die Leute auch grundsätzlich einfach unterstützen, weil ich das möchte und nicht, weil ich davon irgendwas mehr erwarte. Das ist auf jeden Fall richtig. Deswegen mache ich auch meistens, wenn ich sowas mache, die kleineren Beträge, wo man eh nichts dafür bekommt, außer die Eternal Gratitude, wie es so häufig heißt, weil mir das halt auch genug ist. Mir geht es ja auch gar nicht darum, dass ich da nochmal was extra kriege. Ich meine nur, ich kann nachvollziehen, warum das für andere Leute irgendwie so ein bisschen schwierig ist, weil diese Belohnungsgedanke, den haben wir uns auch irgendwie so, oder den hat die Gesellschaft vielen Leuten auch so anerzogen. Also absolut, ich kann dieses komische Gefühl nachvollziehen, auch wenn ich selber eigentlich nicht habe. Mhm. Wie anstrengend findest du das, dass sich das so aus 20 verschiedenen Quellen, also du musst ja dann auch alle irgendwie bespielen, das kann sich ja eigentlich zeitlich gar nicht so richtig lohnen, oder?
Nö. Also es ist schon anstrengend, das geht aber, weil jetzt die ganzen Plattformen, ich mache das halt einmal die Woche. So, und dann, da habe ich die Zeit, also ich habe halt montags updated mein Patreon mit den Seiten, die ich halt nächste Woche normalerweise, also die Woche drauf erst online stellen würde, da habe ich die dann quasi einmal schon fürs Web vorbereitet, für Patreon, die muss ich dann nur noch auf meine anderen Seiten dann hochladen und das ist früh in einer halben Stunde jeweils dienstags und freitags tatsächlich erledigt. Ich könnte auch, ich habe manchmal überlegt, ob ich mich einfach mal sonntags Nachmittag hinsetze und das einfach in 1-2 Stunden komplett durchmache für die ganze Woche, man kann es ja eigentlich planen, mache ich aber nicht. Das ist okay, früh beim Kaffee. Also es wäre schlauer, das in einem Block zu machen, aber das ist okay. Ich habe mir auch für Webtoons, weil das hat eine andere Uploadzeit als die anderen Seiten. Ist auch die einzige, das ist echt dumm. Die haben ein Dashboard, wo man nicht planen kann. Das ist, also ich kann da zwar meine Episoden schon hochladen, aber dann muss ich die manuell nochmal veröffentlichen. Das ist das Dümmste der Welt, wo ich mich immer frage, warum kann ich nicht einfach sagen, geh doch 20 Uhr live bitte.
Noch ein Argument für die eigene Website. Man hat die Funktionalitäten, die man gerne haben möchte und wird nicht von irgendwelchen komischen Backends von Plattformen eingeengt, die dir vorgeben, was du gefälligst zu tun und zu lassen hast.
Wenn ich das richtig sehe, hast du die meisten LeserInnen auf Tapas. Stimmt das?
Genau, das ist richtig.
Und da sind das. Wie ist das mit der Interaktion? Ist es da auch das meiste dann? Weil das ist ja auch so ein bisschen das, was man als erstes zurückbekommt. Ich meine, Geld, geil, aber ich meine, haben wir ja auch schon festgestellt und sagst du ja auch nochmal ganz eindeutig, davon leben, was du mit Comics reinkriegst, kannst du nicht. Deswegen ist ja eigentlich so die Wertschätzung das, wovon man dann wirklich leben kann, so gefühlt, emotional.
Also die kriege ich so da. Das sind halt jetzt zum Beispiel bei diesem Main-Incident letztens, das war ganz großartig. Also normalerweise habe ich so auf Tapas vielleicht 1 bis 3 Kommentare pro Update. So, da gibt es auch so die Leute, die alles kommentieren. So wie auf Animex, das ist da zwei Leute, die eigentlich alles machen. Eine jede Seite und die andere, die kommt alle 2, 3. Und dann gibt es so ein paar Leute, die ab und zu reingucken und mal was schreiben. Und dann hast du halt dann immer, wenn was wirklich Wichtiges, so gerade irgendwie ein Twist kommt und so, da kommen sie auf einmal alle. Und dann liest du auf einmal deinen Namen, die hast du nie gesehen. Also gerade bei dem, das waren dann irgendwie 10, 15 oder so, wo ich dachte, dich habe ich noch nie gesehen. Das ist schön, dass du dich jetzt auch mal meldest. Und die waren alle so, was, ist das jetzt echt? Und so, ja. Und ich bin dann immer Trollkönigin und sag nichts. Und so, ja, kann sein, vielleicht. Also da ist auch die meiste Interaktion so. Vom Verhältnis mit den Zahlen finde ich immer noch, Animex ist mehr. Aber insgesamt ist es Tapas, ja. Und auf Webtoons, da sind auch so 1, 2 treue Leute, die jede Woche da sind. Webtoons bin ich immer so ein bisschen, eigentlich müssten das tatsächlich mehr Leser dort sein, weil diese Plattform eigentlich riesig ist. Das ist das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, weil diese 560 oder was das sind, da freue ich mich drüber. Aber für die Plattform ist das eigentlich viel zu wenig, weil die ist eigentlich gigantisch. Aber da, ich weiß nicht, das ist dann vielleicht, weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung, im Algorithmus vorbeigerutscht oder so. Da passiert irgendwie nichts mehr. Das ist schade. Weil so Tapas zum Beispiel hat mehr Leser, aber es ist rein vom, wie groß die Community ist, halt sind das viel weniger. Also die kann von der Plattform gar nicht mit Webtoons eigentlich mithalten. Und da, aber das sind, das, deswegen meine ich, müssen das auf Webtoons eigentlich mehr sein, weil es sind ja, es ist ja derselbe Comic, aber es kann natürlich sein, dass das andere Leser sind, vielleicht eine andere Altersgruppe und so, das weiß ich nicht. Oder halt einfach die Sichtbarkeit, weil du hast ja auch so, wenn du kein gefeaturter Artist, also keiner von den bezahlten Leuten bist, dann bist du ja immer nur mal ganz kurz auf der Startseite und dann muss halt das Icon irgendwie interessant sein und dann sofort der Einstieg und ja, vielleicht klappt das da einfach nicht, obwohl es ja überall dasselbe ist. Also ich habe da keine Antwort drauf.
Okay. Ja, kannst du vielleicht, um jetzt noch so eine plakative Zahl zum Schluss zu bringen, kannst du vielleicht auch noch mal beziffern, was du jetzt eigentlich so mit diesen Büchern so unterm Strich verdient hast? Was kam da jetzt so konkret bei dir an?
Was habe ich damit jetzt verdient, oder? Also ich verdiene an einem Buch ja knapp 10 Euro und ich habe 180 verkauft. Also habe ich damit 1.800 Euro Gewinn gemacht.
In drei Jahren,
an einem, ja. So, Druckkosten rausgerechnet. Tischkosten natürlich nicht, aber so jetzt nur, ja, das. Also so insgesamt vielleicht mit den anderen 3.000, vielleicht 4.000. So, aber dann hast du halt noch Tisch, also ist weniger. Aber so, das ist das, was an reinen Buchumsätzen da wäre.
Ja, und dabei muss man aber bedenken, dass du aber da auch sehr viel für tust. Also 10, 15 Messen im Jahr ist halt richtig Arbeit.
Ja, auf alle Fälle. Was man ja, glaube ich, auch immer bedenken muss, ist, dass du halt alles vorfinanzieren musst und so. Und irgendwie, du fängst halt erstmal an mit, also wenn ich so eine neue Auflage habe, das sind dann halt immer erstmal so 600 Euro, die musst du erstmal irgendwie haben.
Ja.
Die schießt du dann erstmal ins Blaue und hoffst das Beste. Also ich weiß jetzt mittlerweile, ich bin mir sehr sicher, okay, das trägt sich, das funktioniert. Und jetzt der dritte war ja zum Beispiel über Vorbestellung auch schon komplett vorfinanziert gewesen. Das war super, da brauchte ich irgendwie 30 Leute, hätten den irgendwie bestellen müssen. Dann hätte das schon gepasst. Das war ein bisschen mehr. Und dann auch mit so Bundles und so. Das war ziemlich cool. Das war tatsächlich der erste aus der Reihe, der, bevor er überhaupt da war, in dem Sinne schon Geld verdient hat. Das hat mir gefallen. Das hätte ich gerne wieder. Ja. Also, nur mit Comics so 3.000, 4.000 Euro.
Du bist auch mit deinen Comics auch bei Quimby, ne?
Ja.
Genau. Ist das
irgendwie. Und beim Schwarzen Turm.
Genau. Wie ist da so dein. Deine Erfahrung damit, passiert da, läuft das gut oder?
Also das ist für mich nicht wirklich relevant. So.
Okay.
Also, nee, wir haben jetzt irgendwie, also bei Quimby sind 5 verkauft worden irgendwie und nur beim Schwarzen Turm einer. Da, also nee, da mache ich mit meinem eigenen Shop deutlich mehr.
Woran liegt das, was meinst du?
Ich glaube an mangelnder Werbung von den. Also ich sage natürlich auch manchmal, hey, meine Sachen gibt es auch bei Quimby und Schwarzer Turm, aber nicht so viel, weil ich möchte natürlich, dass die das bei mir kaufen, weil ich habe da auch mehr von, weil sowohl Quimby als auch der Schwarze Turm kriegen ja einen Rabatt als Händler eingeräumt, was ja auch okay ist. Aber ich habe mehr davon, wenn ich selber verkaufe. Und naja, und der Schwarze Turm macht für mich gar keine Werbung. Also, wir haben das halt einmal reingenommen, wo es ganz neu war und dann nie wieder. Okay. Und bei Quimby ist es ein bisschen mehr. Da ist wieder so, wenn ich, Jörg, ich habe dich sehr lieb, aber ich finde die Webseite, die kann man nicht gut sortieren. Also ich habe da selber schon manchmal reingeguckt, dachte, oh, ich würde eigentlich gerne was kaufen so und ich finde es aber unglaublich schwer, da was zu finden. Also
ja, auch da, es ist ja so ein Projekt, was Jörg da ja nebenher, ich will nicht sagen nebenher, aber es ist nicht seine Haupteinnahmequelle und damit hat er ja natürlich auch nicht, und er macht das ja alleine. Das ist natürlich dann auch zeitlich eine Herausforderung, sage ich mal. Aber auch da ist natürlich, wie bei deiner eigenen Homepage, ne? Er will ja wahrscheinlich in erster Linie andere Dinge machen, die ein bisschen mehr Spaß und cooler sind. Aber klar, Homepages sind natürlich schon wichtig, also auf jeden Fall. Und hat mich jetzt nur einfach mal interessiert, wie gut da so das andere läuft von anderen Seiten noch als zusätzlicher Punkt.
Ja, das war auf jeden Fall jetzt mal ein sehr interessanter Einblick. Wir haben den Blogartikel jetzt nur so mal so überflogen und in dem Artikel selbst findet ihr noch mehr Details. Wenn euch das Thema noch weiter interessiert, dann schaut einfach bei Caroline im Blog vorbei.
Genau. Meine Webseite ist www.caroline-reich.de und da gibt es oben einen Reiter Blog und da ist gleich das erste. Lass uns über Zahlen reden. Da steht alles drin, was ich eben erzählt habe.
Du hast ja da auch jetzt schon ein bisschen Feedback bekommen. Was schreiben denn da so die Leute und wer schreibt denn da so?
Da schreiben sowohl, also da schreiben vor allen Dingen Zeichner natürlich, andere Comic-Autoren und auch solche, die nur Illustrationen machen, die auch auf Conventions verkaufen. Und das war überwiegend, also das war sehr positiv, das ganze Feedback. Viele haben sich bedankt und haben dann auch selber so mal ihre Umsätze offengelegt. Und das hat sich eigentlich auch sehr gedeckt mit dem, was ich da halt so geschrieben habe und so. Und das war halt, also so über 2 Tage ging das ja auf Twitter, wurde der ständig geteilt. Und auf Facebook hatte ich dann auch noch eine Gruppe gepackt, wo dann irgendwie nur noch Kommentare zu waren. Und also war so, also für mich war es dann zu viel. Ich habe dann irgendwann alles ausgemacht und konnte es nicht mehr beantworten. So, ich hatte mir eigentlich eine Diskussion gewünscht, aber ich konnte das dann nicht mehr handeln. Nee, also die Reaktionen waren wirklich überwiegend positiv.
Das heißt aber, es gab auch irgendwie negativ? Also was kann man denn daran...
Nee, gar nicht.
Okay.
Gar nicht.
Okay.
Weil gar nicht. Also
mich hätte jetzt interessiert, was man daran kritisieren soll.
Nee, das war alles positiv. Also größtenteils haben sich die Leute halt bedankt, haben sich gefreut. Gerade auch viele Anfänger haben sich gefreut, weil sie sich dann besser einschätzen konnten, weil sie halt auch viel meinten, oh, man denkt ja immer, man müsste dann sonst was schaffen oder so dieses Klassiker. Irgendwie, die gehen zum ersten Mal auf eine Veranstaltung, verkaufen dann 20 Postkarten da und sind dann so, oh, so wenig und hier. Und dann denkst du, das war dein erstes Mal, 20 Postkarten sind gut.
Ja.
Das, ja, genau. Das ist nichts Schlechtes, so gar nicht. Und so. Da haben sich, glaube ich, viele auch besser einschätzen können. Ich habe auch halt von manchen persönlich auch das Feedback gekriegt, so danke dafür, das gibt mir so ein bisschen was zum Nachdenken und das war cool. Und ich habe auch ein Buch darüber verkauft, das fand ich toll. Also das war so, oh nice.
Sehr gut. Was glaubst du, warum, also ich meine, ich habe dann ja natürlich danach auch noch ein bisschen recherchiert und versucht rauszufinden, ob es noch andere Leute gibt, die da drüber schreiben und habe eigentlich immer nur so, habe eigentlich wirklich nur so 2, 3 Artikel gefunden, aber keiner hat echte, wahre, nackte Zahlen genannt. Warum glaubst du, warst du da jetzt mehr oder weniger ja da die Erste, die das so schonungslos gemacht hat?
Na, ich glaube halt, weil man immer so das Gefühl hat, es müsste ja viel, viel mehr sein. So, oder man hat vielleicht auch selber an sich die Erwartung, dass das mehr sein sollte und dann denkt man immer, oh, das ist so schlecht oder irgendwie und dann zeige ich das nicht und das ist eine Scham. Und also ich werde ja zum Beispiel, das weiß ich, dass ich in dem Sinne als sehr erfolgreich wahrgenommen werde. Und das stimmt sich ja auch zum Teil, weil wenn ich auf einer Messe bin, ich rede immer mit Leuten, da ist immer irgendjemand, weil ich auch einfach viel quatsche. So, und ein paar Bücher werde ich dann halt auch los und da wird dann halt, glaube ich, schnell vermutet, boah, da geht voll der Reibach und hier und sie ist mittendrin und dann irgendwie dieses und dann guckt man vielleicht selber auf sich und denkt, ah, ich habe das aber nicht, ich kann nicht von meinen Sachen leben oder nur von meinen Büchern oder irgendwas und den kann ich ja auch nicht und da ist wahrscheinlich dann viel Scham drin und das möchte man dann nicht so, ich weiß nicht, also niemand gibt gerne zu, dass man nicht so gut ist, wie man vielleicht dachte. Ich glaube, das ist so ein, weiß ich nicht, sowas.
Ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen
Macht das Sinn?
Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ein bisschen diese Fehlleitung, dass viele Leute denken, erfolgreich oder Erfolg misst sich auch immer in viel Geld.
Ja.
Weil das was ist, was man halt einfach messen kann. Weil oder wenn halt tausende von Leute dir auf irgendeiner Plattform folgen, dann ist das Erfolg. Aber du kannst halt auch Erfolg haben, indem einfach Leute viel über dich sprechen oder halt nur über dich einfach sehr wertschätzen. Ich finde es viel erfolgreicher, wenn du 10 Leute hast, die sich jeden Tag oder jedes Mal auf deine neue Seite des Webcomics oder auf jedes neue Buch freuen und mit dir dann darüber auch eine Stunde reden wollen, als wenn du 1000 Leute hast, die mal eine Seite gelesen haben oder die halt mal ein Buch kaufen, aber die sich nie damit wirklich auseinandersetzen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund, dass man denkt, wenn jemand sagt, ich bin Comiczeichnerin und dann fragt jemand anders, und bist du damit auch erfolgreich? Und dann sagt die andere Person, boah, geht so. Und das ist halt so, dieser Erfolg ist gleich Geld. Das ist, glaube ich, ein großer, großer Grund auch.
Ja, und über Geld redet man ja nicht, ne?
Ja, das außerdem. Das finde ich aber auch so furchtbar eigentlich. Ich meine, das zieht sich, ist ja nicht nur so Comicbranche, das hast du ja überall. Das hast du auch, also ich meine, jetzt als Illustrator allein so dieses, da gibt es ja Gott sei Dank die IO oder so, die dann mal Stundensätze empfiehlt. Ich meine, wie viele Leute denken, oh mein Gott, ich kann maximal 20 Euro die Stunde nehmen, weil ich bin ja hier ein bisschen so, nein, Kind, nimm bitte viel, viel mehr.
Ja, ja.
Aber du hast dann keinen Vergleichswert und denkst, das muss so sein, weil du dann vielleicht noch dummerweise noch an der Agentur oder so gerätst, die sagt, ja, aber wir bezahlen dir nicht mehr. Und dann denkst du, ist so, wenn keiner drüber spricht. Und dann ist das, gut, das ist ein anderes Thema.
In diesem Sinne, redet mehr über Sachen, über die man nicht redet. Und genau. Dann verweisen wir nochmal auf Carolins Webcomic vom Anfang, heißt das.
Genau. Und auf den Webseiten heißt das The Origin Story, weil das die englische Version ist.
Alle Links zur Sendung findet ihr wie immer auf der Website yaycomics.de und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann hinterlasst uns doch bitte einen Kommentar und eine gute Bewertung im Podcast-Verzeichnis von Apple und empfehlt die Sendung weiter.
Ich bin wirklich sehr dankbar, dass du, Caro, dass du so offen auch kommuniziert hast und mit uns dann auch nochmal drüber redest und dich gesagt hast, oh, jetzt habe ich dich, das hat mich jetzt einfach viel zu viel Zeit auch gekostet, jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf, da, wie du schon gerade sagtest, du musstest irgendwann aus den Diskussionen aussteigen und trotzdem hast du mit uns jetzt nochmal so lange drüber diskutiert. Vielen, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Ich habe mich auch sehr über die Einladung gefreut, das war so, ja cool, da habe ich Bock drauf.
Super, also dann bis zum nächsten Mal und tschüss.
Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüss.